Wollen Sie eine Kleinigkeit anschauen zur Haftara? Die Haftara ist relativ kurz und sie hat auch die Eigenschaft, dass wir diese Haftara schon einmal hatten. Und zwar hatten wir eine längere Haftara zu Parashat Noach und da war der Text, den wir diese Woche als Haftara haben, tatsächlich drinnen dabei. Das heißt, ich habe, wie wir über die Haftara von Parashat Noach gesprochen haben, schon einiges dazu gesagt und sollte jetzt versuchen, nicht genau dasselbe wieder zu sagen, sondern auch ein bisschen was Neues dazu zu bringen. Das werde ich versuchen. Wir sind in Jesaja im Kapitel 54, 54,11 bis 55,5 ist diese Haftara, die berühmt ist als die dritte der Haftarot des Trostes. Und wir haben bei den ersten beiden gesehen, dass diese Haftarot des Trostes natürlich jetzt nicht nur irgendwie ausgewählt wurden als Texte, die sich für das Thema der Nechama des Trostes eignen, sondern wir haben auch schon ein bisschen den Eindruck bekommen, dass diese Texte aufbauend gemeint sind. Die allererste von den Haftarot des Trostes ist eine, wo im Vordergrund steht, das Volk muss jetzt einmal irgendwie ermutigt werden, ohne allzu weit ins Detail zu gehen, sondern überhaupt einmal die Botschaft bekommen, die Katastrophe ist vorbei, es kommen jetzt keine neuen Schrecklichkeiten mehr, ihr könnt jetzt aufstehen und weitermachen und es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Die zweite, die wir letzte Woche angeschaut haben, die recht ausführlich war, hat sich spezifisch dann mit einem potenziellen Problem beschäftigt, das man hat, haben kann in so einer Situation, nämlich, dass der Gedanke aufgekommen ist in Am Israel, Hashem hat uns verlassen. Und wir haben gesehen letzte Woche die Gegenargumente, die gebracht worden sind vom Propheten, warum das nicht sein kann. Wir haben gesehen, das Motiv von Am Israel sind Kinder Gottes und Kinder biologische Vaterelternschaft kann man nicht ändern. Wir haben gesehen, das Motiv von Mann und Frau als Marschall für die Beziehung, wo gesagt wurde, naja, aber Moment mal, wo ist denn der Gett? Und es ging ja so sehr stark um die Beziehung zwischen Am Israel und Hashem, die so tief geht, die irgendwo so feste Bande hat, dass die nicht einfach zerrissen werden kann. Und jetzt kommt ein anderes Thema. Es fängt bekanntlich an, Anias so aralo nuchama, durch geschlagene, vom Sturm durchgebeutelte, die nicht getröstet ist. Ich, nämlich Hashem höchstpersönlich, ich werde dir ausbreiten einen Boden von Edelsteinen. Und wir haben schon, wie wir diesen Text das letzte Mal angeschaut haben, anlässlich der Haftara von Noach, haben wir gesagt, hier werden verschiedene edle Steine angesprochen, die nicht leicht zu übersetzen sind. Manchmal sind es Saphir oder Rubin oder was immer für Edelsteine. Aber jedenfalls kommt hier diese Ankündigung von, ihr werdet eure Grundfesten, eure Böden, eure Fenster, eure Sonnenabschirmungen und eure Tore, die werden mit edlen Steinen garniert sein. Man hatte natürlich auch die Idee, dass das vielleicht symbolisch als nicht symbolisch, sondern spirituell zu lesen ist. Also dass hier nicht nur von materiellem Wert die Rede ist, dass es hier nicht nur darum geht, schön das Haus zu gestalten im materiellen Sinn, sondern dass es hier um einen geistigen Reichtum geht. Und dass dieses Bild von den edlen Steinen hat, glaube ich, zweierlei Konnotationen. Zunächst einmal ist ein Stein etwas sehr, sehr Festes. Ein Stein ist etwas, das geht nicht so leicht kaputt. Und dann sind es eben nicht nur irgendwelche Steine, die fest sind, aber vielleicht ästhetisch nicht besonders schön wären, sondern es sind auch noch lauter Edelsteine, die also auch noch schön sind, die irgendwie eine Freude machen, wenn man mit ihnen zu tun hat. Und dann geht es gleich weiter im Vers Nummer 12 mittendrin, wo noch waren noch die Edelsteine. Und Vers Nummer 13, Bechol banayich. Und all deine Kinder werden welche sein, die Hashem lernen. Also sie werden irgendwie Gelehrte in der Tora sein. Und es wird Frieden geben. Das ist wunderschön. Jetzt gibt es das aber nicht ganz gratis. Jetzt gibt es das nicht ganz gratis, sondern da ist schon von unserer Seite was zu tun. Und was ist von unserer Seite zu tun, damit wir diese schönen Sachen bekommen? Pitztaka, Tikonani, Rachaki, Meoshek, Kilo, Tirai, Omimchita, Kilotikraf, Elaich. Wir sollen wandeln ins Daka. Wir sollen uns einrichten, uns herrichten, uns bereiten mit Staka, mit einer wohltuenden Gerechtigkeit. Wir haben gesehen, dass dieses Motiv in den Nevi'im ja ganz, ganz oft da ist. Wir haben es vor allem bisher als Tadel gesehen, dass es gefehlt hat an Staka. Wir haben gesehen, dass die Propheten gesagt haben, Hashem will von euch, dass er macht Staka und Mishpat. Hier ist es jetzt als eine Möglichkeit, wenn ihr dazu wahr macht, wenn ihr euch einrichtet mit Staka, mit einer Gerechtigkeit, dann kommen diese wunderschönen Vorhersagen auch in Kraft. Und wir sollen uns nicht fürchten. Ich habe es schon angemerkt, aber ich möchte es wieder sagen, weil es ist ein Punkt, der mir wichtig ist. Hier kommt dieses Wort Oshek vor. Und ich habe eine Übersetzung, die sagt Unterdrückung, Oppression. Das ist jetzt nicht völlig falsch. Aber eigentlich bedeutet das so etwas wie andere Leute zu hintergehen, zu übervorteilen. Wenn man sich selbst sozusagen richten kann, dass man dem anderen einen Schaden zufügt, indem man selbst in der Position ist, wo man ihn übervorteilen kann. Das ist das, was eigentlich hier gemeint ist. Das ist das, was man nicht tun darf. Kilotirai, denn du sollst dich nicht fürchten. Und ich finde diese Zusammenfügung sehr interessant. Du sollst nicht andere Menschen übervorteilen oder gar unterdrücken, denn du sollst dich nicht fürchten. Das ist eine interessante Kombination. Wovor fürchtet sich derjenige, der andere Menschen übervorteilt? Derjenige fürchtet sich davor, dass wenn er das nicht tut, dann bleibt er irgendwie auf der Strecke. Also hier ist angesprochen eine Gesellschaft, in der diejenigen, die sich richten können, die müssen schauen, wie sie sich durchsetzen. Und die anderen, die bleiben halt irgendwo hängen. Und Menschen könnten Angst haben. Sie sind bei denen, wenn sie nicht selbst unfair handeln, dann passiert ihnen vielleicht auch was Unfaires. Und hier sagt Gott, nein, du musst dich nicht fürchten. Und du sollst jetzt nicht irgendwie in Panik verfallen, denn die wird nicht zu dir nicht nahe kommen. Es gibt keinen Grund, weil Gott derjenige ist, der schützt. Es wird dann ausgeführt, dass man nicht fürchten muss Aggressionen, denn derjenige, der gegen dich aggressiv sein wird, der wird durch Gottes Intervention fallen. Warum ist das so? In Vers 16, denn Gott ist ja derjenige, sagt er, der geschaffen hat, die dir das alles ausführen können. Vers Nummer Tetzayim bin ich ja. Hine anochi barati harash nofer ba'esh pachem umotzi kelile ma'asehu. Gott ist derjenige, der den Schmied geschaffen hat, der ein Werkzeug schmieden kann, aus dem man eine Waffe machen kann. All diese Dinge gibt es nur, weil Gott die Menschen erschaffen hat, die das überhaupt herstellen können. Also am Schluss ist Gott derjenige, der es in der Hand hat. Alle Geräte, die geschaffen wurden, dass man sie gegen dich wenden kann, und die kann Gott unter Kontrolle halten. Und alle Zungen, die aufstehen, das ist ein sehr modernes Thema übrigens, alle möglichen Zungen, die aufstehen, gegen Am Israel etwas Böses zu sprechen, die kannst du durchaus mit Recht als schlechte erklären. Das ist der Anteil von den Avdei Hashem, von denen, die sich als Diener Gottes einrichten und ihrer Gerechtigkeit. Und das ist das, was von Hashem kommt. Hier ist eine gewisse Symmetrie. Vorher hat er betont, von Hashem kommen ja auch die Gefahrenpotenziale sind. Der Schmied, der die Waffen herstellen kann, mit denen man gegen uns Krieg führen kann, der wurde von Gott geschaffen. Und hier ist das Spiegelbild, dass diejenigen, die sich auf Gott verlassen können, das ist auch etwas, das von Hashem kommt. Und jetzt kommt eine berühmte Stelle, das ist Anfang des Kapitels 55. Hoi kolza mi li hula mayim ba asher in lo kesef li hushi bru ve holo ul hushi bru be lo kesef und so weiter. Wer durstig ist, der soll kommen und Wasser trinken. Offensichtlich geht es hier um ein geistiges Wasser. Und auch wer kein Geld hat, der soll kommen und essen und du musst nichts bezahlen. Und wieso kommt es überhaupt, dass ihr euer Geld rausgebt für etwas, das da, dann gar kein Brot ist und wo nichts geliefert wird? Und bei Gott bekommst du Belohnung hier ohne Preis, ja in welcher Last. Wir haben natürlich gleich gesehen, ein paar Sätze weiter vorne, also ganz gratis ist es nicht. Wir sollen natürlich die richtigen Wege gehen. Dann ist es ohne Preis. Der Preis ist natürlich schon, dass wir das tun, was ein paar Zeilen weiter oben gesagt wurde, dass wir uns in Zedaka einrichten sollen. Aber wenn wir das machen, dann kommt es von selbst. Wir haben ja relativ oft, dass die Tora verglichen wird mit Wasser. Auch mit anderen schönen oder mächtigen Dingen, aber sehr oft wird die Tora verglichen mit Wasser. Und das ist ja tatsächlich die Quelle. Das ist der Satz, der dafür als Quelle dient. Es gibt eine Gemara in, ich habe nachgeschaut, in Ta'anit, Masechet Ta'anit 7a, gibt es einen Abschnitt, wo mit Raschik ausgelegt wird, wie die Tora verschiedenen Dingen verglichen werden kann. Die Tora kann verglichen werden einem Baum, wir kennen Ezraim. Die Tora kann verglichen werden Feuer und die Tora kann auch verglichen werden Wasser. Und da gibt es eine interessante Bemerkung, nämlich, dass die Tora deshalb mit Wasser verglichen wird, so wie hier in diesem Satz steht. Dieser Pasuk ist die Quelle dafür, dass die Tora mit Wasser verglichen wird. Wasser fließt von oben nach unten. Und weil Wasser von oben nach unten fließt, ist das Wasser zunächst einmal höher als der Empfänger des Wassers. Und das wird interpretiert als ein Symbol für die Tora ist für den zu haben, der selbst einen demütigen Zugang hat. Das Wasser ist nämlich höher oben und fließt runter zu dem, der sich selbst ein bisschen kleiner macht und sich selbst unten positioniert und nicht so eitel und eingebildet ist. Da wird mit dem Wasser nichts, weil wenn er glaubt, er steht über der Wasserquelle, wird die Quelle trotzdem nach unten fließen und nicht zu ihm. Das ist dieses Bild. Also dort wird ausgelegt, dass diese Verbindung zwischen Wasser und Wasser als Bild für die Tora meint, auch ein Symbol ist für eine gewisse Demut, mit der man an die Tora herangehen soll, dass man sich bewusst ist, dass da etwas kommt, das von höher oben kommt. Kehren wir zurück zu unserem Text. Also die Anspielung, warum gebt ihr Geld aus für Dinge, wo dann gar kein Brot geliefert wird, ist natürlich gemeint, wenn Menschen sich auf ihre Wege begehen und dort ihre Anstrengungen machen und um teures Geld irgendwelche falschen Dinge tun, dann wird ihnen davon nichts geliefert. Und dann kommt das Symbol, dass wir hören sollen. Wir sollen zuhören. Shamua Elai, ich Lutov. Er hört mir zu und er soll essen, was gut ist. Und eure Nefesh, eure Lebenskraft soll Genuss haben davon in Reichtum. Und neige dein Ohr, das ist jetzt Vers Gimmel von Kapitel 55, Hatu Osnechem Ulhu Elai, Shim'u und Hinafshichem. Hier haben wir wieder Shim'u, es wird ja sehr oft das Wort Shama verwendet. Aber interessanterweise ist auch die Aufforderung, wir sollen neigen unser Ohr. Ich glaube, das meint etwas Beständigeres und vor allem eine bewusstere Aufmerksamkeit. Hören kann man etwas im Vorbeigehen. Ich kann wo vorbeigehen und hören, wie zwei Leute reden und ich habe es gehört. Aber ich habe mich nicht besonders bemüht, es zu hören, nicht besonders darauf konzentriert. Das ist nicht automatisch gesagt. Kann sein, muss nicht sein. Während neigt euer Ohr, das ist eine Aufmerksamkeit, die man gibt, eine Konzentration, die man einsetzt. Man soll sich wirklich widmen dem Hören. Und ist das auch eine Nachricht, das, was man hört, die Seele, die Nefesh mit Leben erfüllt. Und wenn das alles gelingt, oder weil es auch notwendig ist, wir sind ja in einem Text, der uns trösten und aufbauen soll. Es geht ja darum, dass wir den Mut nicht verlieren, dass eine bessere Zeit kommen soll. Kommt jetzt, Hashem wird machen einen Bund mit uns. Das ist offensichtlich hier ein bisschen ein neuer Bund, weil es gibt schon Brit Abraham und Brit Avot und Brit Sinai und so weiter. Und hier kommt Brit Olam Chasdi David, ein ewiger Bund der Wohltaten Davids. Das ist der Bund, der uns versichert, dass es einmal die messianische Zeit geben wird. Und Hashem hat gegeben, ihn, nämlich den David, als einen Nagid um Metzavele umnim. Man kann das Wort Nagid hier verschieden übersetzen. Ich habe hier eine Übersetzung in der Hand, die spricht von ein Kommandeur. Das ist mehr die mittelalterliche Art, wie man Nagid verwendet, wenn wir denken an solche Titel wie Shmuel HaNagid oder Nagid, der Sohn des Rambam. Die waren Vorsitzende, so ähnlich wie die Geonim in ihren Gemeinden, so führerhafte Figuren. Aber ich glaube, hier ist es durchaus Nagid im Sinne des Wortes Lehagid, im Sinne der Torah. Das heißt, nicht nur etwas sagen, sondern auch so sagen, dass es auch verstanden wird. Und ich würde annehmen, dass hier auch gemeint ist, dass es die Aufgabe ist, einer jüdischen Führung für die Welt eine Botschaft zu haben. Das würde ich in dieses Nagid hier ein bisschen hineinlesen. Und dann wird es soweit kommen, dass ein Volk, aber das ist als beispielhaft, irgendein Volk, das, von dem du nicht einmal wusstest, dass es das gibt, das wirst du rufen, nämlich nachher rufen zu Gott. Und ein Volk, das dich nicht kannte, wird hergelaufen kommen. Menschen, die gar nicht wussten, vor noch nicht so langer Zeit, dass es überhaupt ein Judentum gibt, die werden gelaufen kommen und sich interessieren. Lema'an Hashem Elokecha velikdosh Israel ki fe'ach. Um Hashem, deines Gottes Willen, sie werden alle Interesse haben, zu lernen über Hashem. Und die Hashem ist hier aber der Kedosh Israel, der mit Israel eine besondere Beziehung hat, denn dich hat er prächtig gemacht. Also hier haben wir ganz deutlich dann dieses Motiv des Trostes, weil es soll ja eine der Haftarot des Trostes sein. Also wenn ich jetzt versuche zu schauen, was dieser Text ein bisschen anders macht als die Haftarot, die zwei Haftarot, die wir vorher hatten. Letzte Woche hatten wir die Frage, hat Gott uns verlassen? Nein, Gott hat uns nicht verlassen, die Beziehung ist aufrecht. Und das allein reicht aber jetzt noch nicht, sondern ein Mensch oder ein ganzes Volk, das unter den Konditionen von Galut leidet, hat vielleicht jetzt auch dann nicht so recht den Mut, wenn man weiß, irgendwo gibt es das Licht am Ende des Tunnels, aber der Tunnel ist noch so lang und wie komme ich überhaupt dorthin? Also wird uns einerseits sehr, sehr prächtig angezeigt, es kann was Riesiges, es kann was Großartiges und Wunderschönes werden, wenn ihr euch zusammenreißt. Und dann gibt es auch diesen Hinweis, es liegt auch ein Stück an uns, dass wir von nun an das Richtige tun. Und dann, wenn wir diese Option der Tshuva nützen, die übrigens im Text von der vorigen Woche nicht so da war. Da war die Beziehung als solche ein Thema. Hier ist neu dazugekommen, wir sollen noch die Option von Tshuva nützen. Und interessanterweise ist bei der Option von Tshuva wieder dieses Motiv von Tzedakah, von einer wohltuenden Gerechtigkeit und von einer fairen Gesellschaft, in der nicht der eine dem anderen übervorteilt, wieder ganz präsent, wie wir das schon manchmal gesehen haben. Gut, das ist also die Haftara von dieser Woche. Danke euch.
Danke. Okay. Okay.